Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Ja, jetzt war ein bisschen Ruhe im Januar, irgendwie ja wie an so vielen Stellen. Aber jetzt geht's hier auch auf diesem Kanal wieder richtig los mit vielen, vielen verschiedenen Folgen, vielen Inputs und vielen verschiedenen Gästen auf jeden Fall. Denn ein bisschen die Nase einmal über den Tellerrand hinauszustrecken, schadet ja in vielerlei Hinsicht nicht. Und insofern freue ich mich, dass wir heute eine Podcast-Folge hier gemeinsam aufnehmen mit jemandem, der selber auch mit einem Partner zusammen einen Podcast macht. Wie sagt man denn sonst? Podcastet oder wie auch immer. Und zwar den Podcast IGP im Kopf. Er ist Hundetrainer und Nepopo-Multiplicator, wie man das so, Gold-Multiplicator. Okay, da gibt es scheinbar auch noch Staffeln, wie man das Ganze eben dann auch verbreitet. Dominik Götz, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wenn man den Titel des Podcastes vielleicht dann kurz übersetzt, dann heißt natürlich IGP auch, dass du absolut im Gebrauchshundesport unterwegs aktiv bist etc. Magst du dich vielleicht kurz nochmal selber vorstellen? Wer bist du, was machst du und was ist so dein Hauptthema mit den Hunden?
Ja, also wie du es gerade schon so schön gesagt hast, mein Name ist Dominik Götz. Ich bin jetzt 31 Jahre alt, also 1993 geboren. Seit 2015 habe ich Hunde oder besser gesagt einen Hund, meinen ersten Hund gehabt 2015. Und so hat quasi auch die ganze Misere, sage ich mal, so ein bisschen auch angefangen. Damals völlig, völlig unbewusst einfach gesagt, auch ich habe auf der Baustelle damals einen Hund gesehen, Dobermann, habe ich gesagt, jawohl. So schaut er aus, so will ich ihn haben. Und so ist er dann auch eingezogen. Und ohne Hundeerfahrung war das vielleicht jetzt rückblickend nicht die beste Idee. Hat sich dann natürlich auch so ein bisschen entwickelt zu einem Problemhund mit so einem Jahr, mit Beißereien und Hundeaggression und so weiter. Und zwar das ganze Programm. Und so bin ich eigentlich überhaupt erst auf den Hund gekommen. Dann verschiedene Hundeschulen durchprobiert, hat leider alles nicht so richtig funktioniert. Und so bin ich dann im Endeffekt auch zum Gebrauchshundesport gekommen, habe dann einen Verein gefunden, der mir da weiterhelfen konnte, artgerechte Auslastung und so weiter, das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Und so bin ich dann im Endeffekt 2017 auf den ersten Hundeplatz gekommen. Also ich habe das Ganze mit dem Hund, meinem Dobermann, 2 Jahre lang durchgezogen, bis es mir dann auch wirklich zu viel geworden ist. Und bin dann seit 2017 da eben hängen geblieben im Gebrauchshundesport, im Polizei- und Schutzhundeverein, also mein Stammverein quasi. Und habe mich dann da einfach ausprobiert, war auch dann auf verschiedenen Hundeplätzen, habe mir verschiedene Sachen angeschaut und habe da irgendwie Blut geleckt und seitdem bin ich davon auch nicht mehr losgekommen. Wie du es auch schon gesagt hast, ich bin dann auch seit 2023, habe ich meinen Paragraph 11 gemacht, bin dann auch seitdem selbstständiger Hundetrainer mit einer eigenen Hundeschule und was man halt alles so macht als Hundetrainer. Aber hauptsächlich bin ich eigentlich, wie du schon gesagt hast, auch im Gebrauchshundesport unterwegs. Ich bin Ausbilder für IGP, also internationale Gebrauchshundeprüfung, für alle, die das vielleicht, wo das noch kein Begriff ist. Geht es um Fährte, Unterordnung und Schutzdienst. Da bin ich, oder war ich früher mit dem Dobermann, den ich hatte, war ich da auch aktiver Wettkampfteilnehmer. Hab dann aber jetzt so die letzten 3 Jahre ungefähr, habe ich dann so ein bisschen umgeswitcht vom Gebrauchshundesport IGP aus Montioring. Also im Endeffekt ähnlich, zwar nicht ganz, aber ähnlich und ohne Fährte. Und das sind immer die Verrückten, die mit ihrem Vollschutzanzug da rumlaufen und sich überall beißen lassen. Da habe ich so die letzten 2,5, 3 Jahre meine Passion quasi gefunden. Bin da jetzt aktuell auch Wettkampfteilnehmer. Ich war jetzt am Wochenende auch erst auf einem Wettkampf in Österreich und bin da auch selber Helfer quasi da dafür. Ja, was gibt's noch? Also es gibt relativ viel zu sagen. Ich möchte es jetzt auch nicht relativ kurz halten. Hab dann im November 2021 bin ich zum Bart rüber geflogen, zu Bart und Michael. Hab da die Nepopo-Schule gemacht, drüben in den USA. Das war im November 2021, glaube ich. Und im März bin ich dann nochmal sogar mit Hund rüber geflogen. Damals noch im wie nennt sich's immer so schön, unten im Flugzeug den Hund mitgenommen da extra und war dann da 10 Tage drüben in den USA, habe da meine Goldschule gemacht und ja, bin seit Juli 2023, wie man so schön nennt, Gold-Multiplicator. Also quasi, ich darf auch Leute unter diesem System quasi zertifizieren und denen beibringen, wie man es quasi macht, so mehr oder weniger.
Okay, klingt auf jeden Fall nach einem Weg, den der ein oder andere schon mal eingeschlagen hat. Und ich finde es dann ganz spannend, dass du in dieser Sparte gelandet bist. Also da kann man ja direkt eine große Debatte losschlagen, wie du so deinen Werdegang erklärt hast, musste ich ein wenig schmunzeln in Bezug auf, dass natürlich in vielen Hundeschulen man mit einem Hund, der gewissen Anlagen eben nun mal nicht, diese nicht verleugnen kann und hier einfach auch irgendwo sich betätigen können muss, und zwar ihm gemäß, dass das halt sehr oft in der heutigen Zeit sehr schwierig wird mit dem, ich sag jetzt mal, Stil, wie in vielen Hundeschulen verfahren wird oder wie das Ganze eben auch gemacht wird. Und da gibt es ja, oh Gott, also man könnte jetzt glatt von Glaubenskriegen oder von Arten und Weisen sprechen, wie das jeder so sieht. Aber um es kurz zu machen, am Ende wird ja gerade auch der Gebrauchshundesport sehr kritisch zum Teil eben auch betrachtet. Sehr oft von denjenigen, die das noch nie gemacht haben oder da überhaupt keine Idee von haben, noch nie so einen Ärmel mal angezogen haben und das vielleicht auch mal gemacht haben und das so mit ihren eigenen, ich sag jetzt mal, mit ihrer eigenen Brille, die sie noch nie so von beiden Seiten mal geputzt haben, dann auch entsprechend betrachtet haben. Und im Gebrauchshundesport ist es ja im Grunde nichts anderes. Es gab ja auch, ich bin gar nicht sicher, ob es vor 2 Jahren war, auch mal eine Welle, die da so durchging, wo es eben auch doch sehr kritisch betrachtet wurde und das Ganze ein bisschen Feuer bekam, was ja aktuell bei den Jagdhunden auch wieder so ist. Also immer dort, wo Hunde so, ich sage es mal, auch sehr plakativ gebraucht werden, wie sie das auch eigentlich ursprünglich sollen oder wie sie ursprünglich ja auch gezüchtet worden sind. Die sind halt in der Regel nicht dafür gezüchtet, auf dem Sofa zu liegen und irgendwie den 10. pinken, rosafarbenen Mantel und das 5. Geschirr irgendwie anzuziehen. Und da ist so ein großes Missverständnis, finde ich, dazwischen, was Menschen sich unter ihrem Hund vorstellen und was der Hund sich unter so einem Leben vorstellt. Denn gerade so diese ästhetischen Hunderassen, also alle, die so ein bisschen muskulös aussehen, sehr sportlich aussehen, eben auch Gebrauchshundetypen sind. Also man sieht diesem Hund ja nun mal auch an, dass er irgendwo eine Funktion hat. Also dieser Körper sieht ja nicht um Grund so oder ohne Grund so aus. Diese brauchen ja auch ihre Art der Beschäftigung. War es dann am Ende des Tages das, was euch auch, ich sag mal, aus diesem Zirkel geholfen hat, wo du sagtest, dass dein Hund ja so den Gängen entsprechend oder so wie das eben passierte, dann auch seine Themen und seine Probleme entwickelte miteinander, war das so ein Weg eben zu sagen, es gibt hier einfach ein Betätigungsfeld, wo wir miteinander arbeiten und wo er das ausleben durfte und eigentlich war damit schon deutlich viel geregelt.
Also ich sag mal, ich bin da 100% bei dir. Ich finde generell, dass Hunde, die für eine bestimmte Art oder für eine bestimmte Art von Arbeit gezüchtet wurden, dass man diese auch in dieser Art fördern sollte und muss, weil das ist ja nicht umsonst in der Genetik mit drin. Und ich habe auch ganz klar gemerkt, wenn, also jetzt mal in meinem Fall gesprochen, mit dem Hund, von dem wir sprechen, dem hat das wirklich gut getan, wenn der sich auch mal artgerecht auslasten konnte, wenn der seine Triebe mal ausleben konnte. Und was ich auch ganz wichtig finde, im Schutzhundesport oder auch allgemein im Gebrauchshundesport geht es ja auch wirklich darum, in hohen Trieblagen trotzdem noch kontrolliert zu bleiben. Und das am Anfang natürlich immer auf eine spielerische Art und Weise. Aber so, finde ich, kann man auch wirklich jetzt Unterordnung oder auch Schutzdienst, egal was es ist, mit seinem Hund eine wesentlich stärkere Verbindung aufnehmen, weil man ja trotzdem immer gucken muss, dass der Hund auch in hohen Trieblagen kontrollierbar bleibt. Und das finde ich, dass sich das schon auch extrem positiv auf die Alltagserziehung mit auswirkt. Natürlich ist es jetzt eine andere Art von Erziehung, Sitzplatz, Leine laufen und so weiter und so fort. Aber der Gehorsam oder die Verbindung, die der Hund zu seinem Hundeführer hat, die wird dadurch trotzdem meiner Meinung nach wirklich auch nachhaltig gestärkt. In Verbindung damit, dass der Hund auch seine natürlichen Triebe mit ausleben kann, hat es das Ganze natürlich wesentlich leichter gemacht. Also ich sage nicht, dass es davon komplett alle Probleme weggehen, um Gottes Willen. Aber gerade wenn man noch unerfahren ist, dann ist man ja doch vielleicht so ein bisschen, ach naja, jetzt darf er mal heute, darf er morgen. Aber diese Konsequenz, die man dann auch wirklich in der Ausbildung hat, wenn man die dann auch noch auf die Alltagserziehung mit ummünzen kann. Also sagen, also ich bin relativ schwarz und weiß. Ich sag, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Und da gibt es aber auch für mich keine Ausnahmen. Vielleicht bin ich da manchmal ein bisschen zu extrem, aber ich glaube, dass Hunde das auch wirklich brauchen. Diesen klaren Unterschied, was ist richtig, was ist falsch. Also nicht, heute darf ich auf die Couch, weil heute ist Vollmond und morgen ist Dienstag, da darf es nicht auf die Couch. Also so typische Sachen, die man halt in der Hundeschule erlebt. Aber diese Konsequenz, die es da auch braucht, auch gerade wenn man jetzt sagt, man möchte auf eine Prüfung hin trainieren, da brauche ich ja trotzdem mal wirklich klare Regeln, Sitz ist Sitz, Platz ist Platz, dass diese Konsequenz sich auch positiv darauf auswirkt, wie der Hund dann auch im Alltag funktioniert. Also wie gesagt, rein vom, wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt sportliche Auslastung mit meinem Hund und alle Probleme gehen weg, das ist natürlich Wunschdenken. Es gehört schon auch trotzdem noch Arbeit da dazu. Aber ich glaube, dass eine artgerechte Auslastung, gerade auch in meinem Fall, dass er auch mal seine Beute, seinen Aggressionstrieb mal ein bisschen ausleben konnte, im Schutzdienst zum Beispiel, dass das auch deutlich den Alltag erleichtert hat.
Also eigentlich sprechen wir so ein bisschen parallel, also sicherlich mit einem anderen Typus Hund, aber es ist ja auch so, dass wir eben auch sehen, dass jetzt in der jagdlichen Arbeit, Dummy-Arbeit und so, die Hunde, die einfach was tun dürfen, wo die Menschen auch ein bisschen gezwungen werden, ja automatisch ihre Hunde einfach besser zu lesen, besser zu verstehen, weil sie eben mit ihnen interagieren wollen, um sie zu etwas zu bestimmten zu bringen, hier oft einfach wahnsinnig viele Dinge sich auch erstmal per se vielleicht gar nicht erst ereignen oder dann auch leicht beheben lassen, was nicht heißt, dass solche Hunde nicht natürlich trotzdem auch irgendwelche Themen im Alltag mit sich bringen können. Und was du gerade gesagt hast, weil wir das gerade auch, also im Zuge des Kongresses, den ich so plane, auch mit vielen immer wieder besprechen, dieses, ich kann halt nicht sagen, im Training bin ich Person A, die das und das abfordert und im Alltag bin ich jemand, der völlig Larifari alles durchgehen lässt, null Konsequenz und so. Ich glaube, dazu wird man dann auch einfach ein wenig genötigt als Mensch, wenn man verstehen möchte, okay, wenn ich Ergebnisse haben möchte, dann muss ich eben irgendwo lernen, so eine Linie zu fahren. Und das ist, glaube ich, in keiner Beschäftigungsart anders. Klingt sehr spannend, dass du das direkt auch so mit hineingebracht hast. Und vielleicht zu dem Punkt, Gebrauchshundesport, also wir haben ja drei verschiedene Fächer, wenn ich mich richtig erinnere,
Ja,
oder?
genau.
Die Unterordnung, Schutzdienst und eben die Fährte, so im klassischen Gebrauchshundesport. Und gerade der Schutzdienst ist ja immer etwas, wo die Leute sagen, puh, ja, wie ist denn das, wenn er dann da lernt, in den Ärmel zu beißen oder je nachdem eben beim Mondioring dann auch das Bein nehmen darf oder was auch immer, worauf die Hunde trainiert werden. Kannst du uns so vielleicht versuchen, in kurzen Stücken einmal runterzubrechen, wie funktioniert das? Also es ist ja, ich meine, mein Hund lernt ja auch, dass er verschiedene Dinge holen soll und eben nicht alles und nicht einfach trotzdem wahllos durch die Gegend rennt und dann alles niederreißen darf, sondern er wird ja auf etwas trainiert über tatsächlich bei uns einfach den Beutetrieb. Wie läuft das im Gebrauchshundesport? Kannst du uns das einmal so für den Laien vielleicht ein bisschen versuchen zu erklären?
Ja, also es geht natürlich im Endeffekt darum, wie du es auch gerade schon gesagt hast, geht ja um Beute. Also hauptsächlich geht es ja darum, dass der Hund, also so die Theorie, dass der Hund zusammen mit seinem Hundeführer die Beute des Helfers abnimmt. Also mal ganz grob, das, was jetzt im Fall vom IGP wäre, das quasi dieser Juteärmel, oder am Anfang ist es natürlich noch kein ganzer Ärmel, da ist es vielleicht so eine kleine Beißwurst oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall irgendwas, damit der Hund dieser Beute hinterherjagt, dass er die gerne haben möchte. Und der Helfer, also der Typ, der da im Anzug steht, der soll ja im Endeffekt quasi der Spielpartner sein. des Hundes und des Hundeführers. Und da fängt für mich immer schon so ein bisschen das Problem an, wenn ich das nicht sauber aufbaue, wenn ich, also, dann kann ich mir da von Anfang an schon sehr viele Probleme machen. Und es ist natürlich auch öffentlichkeitswirksam. Wenn ich jetzt am Hundeplatz stehe und das ist vielleicht an einer belebten Straße und da sieht man schon kleine Hunde, die da zähnefletschend auf einen Typen losrennen, der noch nicht mal einen Anzug, der gar nichts anhat, so in Zivil, sage ich mal. Also, wie verkaufe ich das der Öffentlichkeit? Deswegen ist das schon mal der erste Grundstock, wo viele Leute sagen, also irgendwas stimmt doch da nicht, irgendwas machen die doch da komisch. Deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, ich mache am Anfang immer einen klaren Aufbau rein über Beute. Das heißt, ich habe einen Hund am Geschirr zum Beispiel, was ja auch schon so der erste Schlüsselreiz ist. Also ich führe meine Hunde jetzt generell nicht am Geschirr, aber viele Leute machen das. Aber man hat ja doch immer ein gewisses Ritual oder sollte man zumindest haben, dass wenn man sagt, wir gehen jetzt Schutzdienst machen, dann stelle ich den Hund am Auto ein, sag, komm, wir gehen jetzt hier Schutzdienst machen oder er kriegt ein bestimmtes Geschirr an, was er im besten Falle nicht im Alltag auch anhat, was schon mal das erste Signal ist. Der Helfer, der da steht, der hat meistens so eine, ja, so eine alte Lederhose an, die schon stinkt bis vor Dreck oder so eine Hetzschürze oder irgendwas. Das ist schon mal mein zweites Signal. Ich habe da niemanden, der in Zivil da steht und den Hund da irgendwie scharf macht, sondern das ist ein klares Bild von Hund. Der hat sein eines bestimmtes Geschirr an und der Helfer steht da mit seinem Ledermantel oder was auch immer das ist. Und dann geht es eben darum, meistens ist es ein Stück Jute, womit man anfängt, weil das ist schön zum, da können die Hunde schön reinbeißen, das können die schön dominieren. Und so ist eigentlich so mal der Grundaufbau. Ich bringe dem Hund bei, diesem Stück Jute danach zu jagen. Und der Helfer ist im Endeffekt der, der das Ding von A nach B bewegt, um eben diesen Beutereiz zu schaffen, dass der Hund lernt, auch wirklich nur in diese Jute reinzubeißen, was ja auch schon mal wieder ein anderes Signal ist. Also Jute, ich meine, ich kenne niemanden, der draußen mit einem Ärmel und also mit einem Jutesack rumläuft. Das ist schon mal das nächste Signal. Und wenn ich das sauber aufbaue, dass es wirklich am Anfang bei den Hunden darum geht, wirklich nur dieser Beute, also diesem Stück Jute nachzujagen und da reinzubeißen, da einen schönen Griff zu setzen und die zu dominieren und dann abzutragen, dann mache ich mir schon mal gar kein so großes Problem auf, dass ich sage, der Hund wird draußen vielleicht irgendwie scharf. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch wieder Leute oder bestimmte Ausbildungsmethoden, sage ich mal, die das Ganze am Anfang nicht über Beute aufbauen, die das Ganze über sogenannte Helfertreiben aufbauen. Das heißt, da ist dann der Hund und der soll quasi den Helfer verbellen und wenn der den Helfer verbellt, dann flüchtet der so in die, ganz, ganz salopp gesagt, sage ich mal, dass der Hund lernt, mit seinem Gebelle oder mit seinem Tun verjagt er den Helfer. Ich verstehe den Sinn da dahinter. Ich kann das auch nachvollziehen, würde ich zwar so nicht machen. Aber das ist halt schwer, jemanden zu erklären, der damit jetzt so gar nichts am Hut hat. Der sagt, der sieht nur, oh, da wird ein Hund auf den Menschen gehetzt, der haut ab und der Hund geht als Sieger vom Platz. Schwierig. Deswegen mache ich immer so einen Aufbau ganz klar über Beute. Es geht wirklich nur um dieses Stück Jute, was da von A nach B, von links nach rechts fliegt. Und wenn der Hund seine Arbeit schön macht, also schön einen Triebwechsel macht zwischen ich verbell die Beute und ich jage die Beute, die sich quasi bewegt von links nach rechts, dann kriegt er seinen Anbiss in diese Beute rein und darf sie mitnehmen als Sieger. Also quasi ganz klassisches Spiel zwischen dem Helfer und dem Hund und dem Hundeführergespann. Und im Endeffekt geht es ja dann auch darum, später mal, wenn der Hund ausgebildet ist und der Helfer hat diesen kompletten Ärmel an, wie auf der Prüfung, geht es ja im Endeffekt auch nur darum, der Hund soll möglichst schnell oder möglichst schön den Helfer stoppen, indem er in diesen Ärmel, also wirklich auch nur in diesen Ärmel reinbeißt und den Helfer quasi stoppt und ihm versucht, die Beute oder diesen Ärmel abzunehmen. So sollte ja das Grundprinzip eigentlich sein, angelehnt an die damalige Vorbereitung oder Ausbildung für die Polizeihunde. Damals war die Prüfung ja auch noch ein bisschen anders. Die ist ja jetzt mittlerweile auch ohne dieses Abtasten und alles, was sie da früher gemacht haben. Also da geht's oder sollte es eigentlich wirklich rein um diese Beute gehen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen das Problem, die Prüfungsordnung, die wird natürlich auch immer umgeschrieben so ein bisschen. Dann will man irgendwie mehr Ausdruck sehen am Zelt. Dann will man, der Hund soll den Helfer dominieren und so weiter und so fort. Alles, was so ein bisschen Auslegungssache ist. Und dann fangen die Leute natürlich an, wie kann ich das am besten machen? Dann steht halt der Hund im Zelt. Früher sind die Hunde zum Zelt gegangen, haben verbellt und haben den auf der Ärmelseite verbellt, weil es geht ja um den Ärmel. Das heißt, warum soll der Hund den Menschen anbellen, wenn es eigentlich um den Ärmel geht, den er haben will? Und dann irgendwann gesagt, ach, das gefällt uns irgendwie nicht mehr. Ich will mehr Ausdruck sehen am Zelt. So, wie bringe ich dann mehr Ausdruck am Zelt? Dann haben sie angefangen, den Hunden beizubringen, den Helfern ins Gesicht zu bellen. Also sind die hochgesprungen, haben den Helfern ins Gesicht gebellt. Ja, ob das jetzt schön ist oder nicht, ich weiß es nicht, aber das macht halt schon wieder für Außenstehende einen ganz anderen Eindruck, wenn der Hund nicht mehr auf die Beute bellt, sondern auf den Menschen. So, wie muss ich das ausbilden? Entweder ich mache es technisch, dass ich sage, in dem Moment, wo du mir aufs Gesicht bellst, kriegst du deinen Ärmel. Oder ich mache es halt, ich bringe dem Hund bei, dem Helfer quasi übers Helfertreiben ins Gesicht zu bellen. Also es ist alles immer so ein bisschen so ein Für und Wider. wie gesagt, ich verstehe den Sinn dahinter und es, ja, ob man es mag oder nicht, keine Ahnung, aber es kommt halt immer darauf an, wie präsentiere ich das Ganze der Öffentlichkeit. Und das ist ja beim Gebrauchshundesport ist es nichts anderes, bei Jägern ist es nichts anderes, wenn ich nur Bilder von erlegten Tieren quasi im Internet poste. Natürlich denken die Leute, dass, also ich bin ja auch Jäger seit letztem Jahr, natürlich denken die Leute, dass wir nur Tiere abschießen. Ist ja aber nicht so. Das ist ja nur die Hälfte der Miete. Also, oder noch nicht mal die Hälfte. Das ist ja nur 20% von dem Ganzen, was wir eigentlich machen als Jäger. Und im Gebrauchshundesport ist es genauso. Der Schutzdienst ist ja nur einer von drei Teilen. Das heißt, es sind ja nur schon mal 33,3% von dem Ganzen, was wir machen. Aber die Leute posten immer nur Bilder, wo die Hunde zähnefletschend vorm Helfer stehen, vielleicht den Ärmel sogar noch irgendwie rausgeschnitten und irgendwas, damit das halt möglichst sensationell aussieht, sage ich mal. Also, da müssen wir uns schon auch alle an die eigene Nase fassen, dass wir sagen, wie präsentieren wir unseren Sport in der Öffentlichkeit, wie präsentieren wir die Jagd in der Öffentlichkeit? Es zieht sich ja durch alle Sparten, alles, was, wo man halt sich angreifbar macht oder diese ganze Szene, sage ich mal, angreifbar macht.
Also sehr, sehr simpel erklärt. Dann eben auch natürlich auch schön, dass du das so mit reinbringst, eben den Wechsel zwischen was wird gefordert in bestimmten Prüfungsordnungen, dass es auch unterschiedliche Arten und Weisen gibt, natürlich den Hunden es beizubringen, wie sie das so oder wie das Ganze aufgebaut wird. Und irgendwie wissen wir ja alle, dass bei einem sauberen Aufbau der Hund ganz klar verknüpfen kann, um was geht es und was ist hier die Frage und dass es da eben nicht darum geht, aggressiv irgendwie einem Menschen gegenüber zu sein, sondern einfach Bock zu haben, diese Beute zu haben und dafür eben gelernt, was muss ich denn tun, dass ich die bekomme? Also das ist ja eigentlich so dann im Grunde das, vielleicht auch nochmal so für diejenigen, die mal mit den Fragezeichen dastehen. Und sagen, okay, wie du das gerade schon auch so schön gesagt hast, die vielleicht in der Öffentlichkeit gewisse Bruchstücke sehen, die für sie erstmal anders wirken, aber vielleicht, wenn man so ein bisschen dahinter schaut, dann auch gar nicht so sind. Und ja auch einen gewissen Ursprung haben eben für die, ja, Hunde, die gerne im Schutzdienst auch geführt werden. Hier natürlich eine Beschäftigungsart zu bieten, weil das ist ja dann immer der nächste Punkt. Warum ist denn Schutzdienst auch für Menschen erlaubt, sage ich mal so, die nicht im Dienst sind mit ihren Hunden? Aber das lieferst du eigentlich gerade schon mit der Erklärung, wie das Ganze ja auch aufgebaut wird. Es ist im Grunde nichts anderes als ein Beutespiel. Also es geht ja nicht darum, den Menschen hier zu verfolgen, also ja, der Mensch hat halt die Beute an, die der Hund gerne hätte. Aber es geht nicht darum, sich gegen Menschen zu richten oder so im Schutzhundedienst. Und da ist immer diese Frage, warum dürfen denn das normale Menschen, die keinen Diensthund haben, auch tun? Ja, mein Gott, also wir dürfen es ja auch mit unserer Arbeit, darf ja auch jeder Mensch machen, weil er seinen Hund irgendwie eine Beute suchen lässt. Die hat halt kein Mensch an. Die
Die
liegt
liegt
halt
halt
irgendwo
einfach.
rum. Die darf dann eben geholt werden, ist im Schutzdienst einfach ein bisschen anderes Prozedere. Und wenn es hier entsprechend sauber platziert wird und sauber aufgebaut wird, ist der Hund sicherlich gut in der Lage, das wunderbar zu unterscheiden und hat hier einfach etwas, was er mit seinem Menschen gemeinsam dann eben auch tun kann und entsprechend ausgelastet ist. Und jetzt hast du ganz zu Anfang auch schon gesagt, es gibt natürlich gewisse Signale, die dem Hund kennzeichnen, so ab jetzt sind wir hier in der Arbeit und so, was für mich auch so ein bisschen die Frage anschließt, wie ist denn das mit solch einem Hund, der das in seiner Freizeit, in seinem Job, wie auch immer, arbeitet, wenn der so ganz normal im Haus, in der Family lebt, hast du irgendwas, wo du sagst, da gibt es spezielle Dinge, auf die zu achten sind, oder ist das vollkommen gleich? Wie ist so ein Hund im ganz normalen Alltag, im ganz normalen Haus zu führen, zu machen, zu tun?
Also ich kann es dir sagen, meiner, der liegt jetzt hier gerade neben mir, der schläft, weil der hat ein anstrengendes Wochenende gehabt. Wenn du natürlich einen Hund hast, der einen sehr hohen Beutetrieb hat, also der bringt mir schon einmal das Kissen vom Sofa und sagt, spiel mit mir. Also, aber es ist jetzt nicht so, als ob der da irgendwie 24 Stunden hier am Rad dreht und ständig irgendwas machen will. Ich sag deswegen, wenn der Hund gut ausgelastet ist, dann schläft er auch den halben Tag. Also hier. Der Iva, der liegt hier da und schläft den halben Tag. Wenn wir sagen, hopp, wir gehen jetzt spazieren, dann sagt er manchmal, ah, ich habe eigentlich gar keine Lust. Also es ist nicht so, als ob der Hund jetzt hier also bei uns kann hier jeder einbrechen. theoretisch. Der Iwa, der würde nichts machen. Der kennt das nicht. Also der hat auch, also ich habe es auch nie gefördert. Der hat jetzt nicht so den hohen natürlichen Aggressionstrieb. Während hingegen der Riesenschnauzer, der ja noch mit im Haus lebt, der hat das natürlich. Also nicht natürlich, aber von seiner natürlichen Genetik her. Der ist eher so ein bisschen forsch. Aber hier der Iwa, dem, wenn du auch den Arm hinhältst oder irgendwo schnelle Bewegung machst, dann guckt er dich an und will gestreichelt werden. Also es ist nicht so, dass das jetzt dann irgendwelche Killer-Beiß-Kampfmaschinen werden. Wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, dass man es auch schön richtig aufbaut, gell? Der ist total entspannt, wenn der ausgelastet ist, wenn der sein Training hatte, dann ist der völlig entspannt. Was natürlich wichtig ist, dass der sein regelmäßiges Training, seine Auslastung bekommt, sonst wird der nämlich schon auch nervig und sagt, ich möchte irgendwas tun, ich möchte irgendwas tun. Aber generell gesagt, also mit dem kann auch jeder spazieren gehen. Es ist jetzt nicht so, als ob man da jetzt groß auf irgendwas achten muss. Natürlich, wo man darauf achten muss, wenn jetzt Kinder mit Bällen spielen zum Beispiel. Also nicht, weil es Kinder sind, aber einfach Beutetrieb, alles, was fliegt, so ein Ball oder was, wenn die Fußball spielen, dann muss ich natürlich schon ein bisschen aufpassen, weil er halt unglaublichen Trieb auf den Ball hat. Das muss man halt wissen, aber das ist, sage ich mal, bei vielen Gebrauchshunderassen, ob es jetzt ein Schäferhund ist, ob es selbst ein Labrador aus Leistungslinien, der würde wahrscheinlich sagen, oh, Ball, geil, da gehe ich mal hinterher. Also auf sowas muss man natürlich schon achten, aber ansonsten total sozialer Hund, wo ich jetzt nicht großartig drauf gucken muss, dass ich sage, da darf keiner ran, da darf keiner rein, überhaupt gar kein Problem. Und ich habe es auch generell so, wenn ich mit den Hunden anfange zu arbeiten, dann gebe ich denen ein bestimmtes Signal. Also ich habe mein Freizeithalsband, das ist so 50 mm breites Cobra-Dings-Halsband da. Wenn das drauf ist, dann wissen meine Hunde, alles klar, jetzt ist Freizeit, jetzt ist Spielspaß, Spannung. Jetzt kann ich in Anführungszeichen in gewissen Rahmen machen, was ich möchte. Und wenn ich jetzt dann auf den Platz gehe, also es ist ja auch meistens, finden solche Trainings, egal ob es jetzt Schutzdienst ist oder Unterordnung, das findet ja auch meistens am Hundeplatz statt. Das ist ja auch wieder ein Signal für den Hund, dass er weiß, alles klar, hier darf ich. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt geht's los, jetzt arbeiten wir was, dann tue ich mein Freizeithalsband runter. Und das ist auch so ein Signal, wo mein Hund weiß, alles klar, jetzt geht's um was. Also jetzt, oder ich packe dann das breite Hetzhalsband mit drauf oder das Geschirr, je nachdem. Das sind alles so Signale, die dem Hund natürlich auch sagen, die den Hund in die richtige Stimmung bringen. Ich weiß nicht, wer vielleicht schon mal unseren Podcast gehört hat, da haben wir es auch schon mal angebracht. Der André zum Beispiel, mein Podcast-Kollege, der macht so, der hat für die drei Sparten, für die Fährte, Unterordnung, Schutzdienst, hat der jeweils eine einzelne parfümierte Kette. Das heißt, der hat da seine Dosen, wo die Ketten, also diese Gliederketten, Halsbänder quasi drin sind, und die haben alle einen anderen Duft. Um dem Hund eben zu sagen, wenn man das natürlich regelmäßig macht, weiß der Hund, diese Kette mit dem Duft ist das Signal für, jetzt muss ich suchen, Unterordnung oder Schutzdienst machen. Also man kann solche Signale schon durchaus einbauen. Ob es das jetzt unbedingt braucht, ich weiß nicht. Ich mache es halt immer, wie gesagt, nur gerne, dass ich sage, das ist Freizeit und das ist Arbeit. Weil in der Freizeit, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich eher so ein bisschen, dann darf der auch mal an der Leine ziehen. Da habe ich auch andere Signale. Also ich sage zum Beispiel in meiner Freizeit nicht Sitz, Platz oder Steh. Ich sage da setz dich, leg dich oder warte oder irgendwas in die Richtung. Weil für mich im Sport ist es halt wichtig, wenn ich diese Signale, wenn ich diese Kommandos dann benutze, Sitz, Platz, Steh oder was auch immer, dann müssen die auch durchgehalten werden, also bis ich was anderes sage. Das heißt, ich muss da schon schauen, dass ich die so konsequent durchsetze, jedes Mal, damit der Hund eben auch dann auf der Prüfung weiß, jetzt muss ich. Und jetzt ist es nicht irgendwie, ich lege mich hin wie auf der Couch oder jetzt kann ich aufstehen. Das kann ich ja aber keine 24 Stunden durchziehen. Das heißt, der Hund braucht ja auch irgendwann mal einfach so eine Auszeit, wo ich sage, leg dich hin, und wenn er dann aufsteht, ist auch nicht so schlimm, weil da ist es halt jetzt halt nicht gar so wichtig. Also das ist schon auch was, finde ich, was ich auch oft sehe auf Hundeplätzen oder gerade auch auf unserem Hundeplatz. Wenn die Leute dann draußen spazieren gehen, dann sagen, die sitzen, dann steht der Hund fünfmal auf. Ja, aber am Platz verlangst du ja auch, dass er sitzen bleibt. Also woher soll der Hund jetzt rein vom Kommando her unterscheiden, wann darf ich aufstehen, wann muss ich das Kommando halten? Aber ja, nochmal zurück auf deine Frage. Es gibt eigentlich jetzt gerade mit meinen Hunden keine wirklichen Probleme im Alltag, außer wie gesagt, dieser Beutetrieb, den sie aber ja so oder so hätten.
Da möge sich jetzt der ein oder andere Kunde auch ertappt fühlen. Das ist ja natürlich auch Schleifen, die ihr sowohl dann bei euch so permanent gepredigt werden, wie dann wahrscheinlich auch bei uns, wenn dann eben der Rückpfiff und so weiter nicht so funktionieren, wie das eben so sein soll. Man möge sich dann hier einmal anschauen, dass das in anderen Sparten genauso ist. Könnte also sein, dass es universell einsetzbar ist. Könnte also sein, dass ihr so oder so nicht an sowas vorbeikommt. Also egal, was ihr tut. Nochmal der kleine Reminder. Und danke auf jeden Fall dafür schon mal. Und du hast es gerade eben gesagt, und das ist jetzt eher so eine Frage aus persönlichem Interesse. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen, wie das so ist mit den verschiedenen Rassen, die man ja in der Welt sehr viel sieht. Du hast gerade eben schon gesagt, es lebt noch ein Schnauzer mit bei euch, der von Hause aus einfach aufgrund dessen, wie ein Schnauzer eben so geartet ist, doch auch ein bisschen andere Eigenschaften mit sich bringt. Und ich finde so, zumindest jetzt von außen betrachtet, so intensiv bin ich da ja nicht drin, aber dass es viele Rassen, die man früher, würde ich mal sagen, doch auch viel gesehen hat, heutzutage so langsam, ja, doch nicht aussterben, aber dass man sie einfach deutlich weniger auf diesem Feld noch sieht, sondern es ja doch mehr die, ja, Mallis, die Schäfer, die Herder oder das so, also sind jetzt so für mich so die drei Rassen, die man doch am häufigsten irgendwo sieht. Natürlich auch viele vereinzelte nochmal in anderen Sparten, aber gibt es einen bestimmten Grund oder hast du da so ein paar Tipps, ein paar Ideen, warum ist es jetzt ausgerechnet so, dass diese Hunde sehr gerne verwendet werden oder vielleicht der eine oder andere nicht mehr so häufig zu sehen ist?
Also das spiegelt jetzt nur meine persönliche Meinung wider. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt wissenschaftlich belegen könnte. Deswegen das nur als kleine Vorwarnung. Es ist natürlich so, wenn ich Sport auf einem hohen Niveau betreiben möchte und die Prüfungsordnung dementsprechend auch immer schneller, höher, weiter wird, dann muss ich gucken, dass ich den Hund nehme, wenn ich oben mitführen will, sage ich mal, der diese Eigenschaften mitbringt. Ich kann jetzt keinen 45 Kilo, ohne jetzt da auf bestimmte Rassen zu bashen oder irgendwas, gell? Ich kann jetzt keinen 45 Kilo Rottweiler Rüden mit einem 25 Kilo Mally Rüden auf der langen Flucht, also quasi die, wenn der Helfer da wegläuft und der Hund wird hinterhergeschickt, von der Geschwindigkeit, und das kann ich einfach nicht vergleichen. So, wenn ich jetzt aber auf einen Wettbewerb gehe, wo es mehrere Hunderassen gibt und ich möchte mich da oben platzieren, dann muss ich natürlich schon gucken, dass ich einen nehme, dass der die Richteranforderungen entspricht, der möglichst schnell ist, der möglichst athletisch ist, der schöne Griffe setzt und so weiter und so fort. Also das ist schon mal, finde ich, der erste Punkt. Man muss natürlich immer gucken, welcher Hund ist quasi jetzt in Anführungszeichen der Ferrari unter den Hunden. Und es ist natürlich so, ich kann auch keinen Riesenschnauzer mit einem Schäferhund vergleichen. Das geht einfach nicht. Der Riesenschnauzer ist wesentlich länger, der ist größer, der ist schwerfälliger. Auch wieder so ein Thema. Aber ich glaube einfach, dass dadurch, dass die Prüfungsordnung auch immer spezifischer wird, es muss immer schneller, wie ich es gerade schon gesagt habe, schneller, höher, weiter werden, da bleiben einfach nicht mehr wirklich viele Rassen übrig, die das auch ableisten können. Es ist vielleicht auch noch ein Punkt, dass ich sage, was macht denn die Zucht? Was hat denn die Zucht in den letzten Jahren gemacht? Ohne jetzt da auch auf die Boxerleute irgendwie blöd zu reagieren. Wenn ich mir den Fang vom Boxer anschaue, ja, viele Leute sagen da, der kann trotzdem beißen. Sei mal dahingestellt, dann ist das von der Genetik her, dass der einfach auch, wenn der einen vollen Griff setzt oder wenn er es überhaupt kann, dann schaut das einfach nicht so schön aus, als wenn ein Hund mit einem langen Fang wie ein Schäfer und zum Beispiel, wenn der in den Ärmel beißt, das schaut optisch wesentlich schöner aus. Das heißt, wenn ich da auch wieder oben mitführen will, muss ich mir überlegen, was nehme ich mir für eine Hunderasse? Und ich glaube, dahingehend hat sich die Zucht natürlich auch gerade ein bisschen spezialisiert, weil ist eben diese, sagen wir mal, Mally, Schäferhund und Herder. Gut, die Herder, finde ich jetzt persönlich, haben jetzt nicht unbedingt den fürs IGP zum Beispiel den genetisch besten Griff. Das sind eher so ein bisschen Klavierspieler, sage ich mal so schön. Die beißen da einmal eher so rum, als den vollen, ruhigen Griff zu halten. Aber die stehen einfach mittlerweile, also gerade der Mally steht da so ein bisschen außer Konkurrenz, einfach an, was an Geschwindigkeit, was an Athletik angeht. Und ich glaube, dass dahingehend natürlich viele Leute dann sagen, naja, dann gehe ich lieber mal direkt auf den Mally, weil mit dem wird es schon funktionieren. Was ja aber auch nicht heißt, dass wenn ich einen Mally habe, dass ich deswegen automatisch oben mitlaufe. Also es kann natürlich auch ein Schäferhund oder auch ein Boxer oder ein Dobermann oder was auch immer, kann genauso oben mitlaufen. Aber im Vergleich ist es einfach nicht dasselbe. Also deswegen glaube ich, dass viele Leute eben dazu übergehen zu sagen, naja, jetzt haben sie irgendwie alle Mallys, also wird schon was mit dran sein, naja, dann nehme ich mir halt auch einen. Ich glaube, dass es da viel, viel davon rührt. Und natürlich auch, wie gesagt, die Zucht. Also wenn ich mir den Dobermann anschaue, meiner ist zwar jetzt nicht am Herztod gestorben, der ist an der Magendrehung gestorben, aber da
Nicht
geht es
besser.
natürlich dann auch weiter. Wie viel gesunde Hunde habe ich denn noch in einem etwas höheren Alter? Und dann sage ich dann lieber, naja, dann greife ich lieber auf was zurück, was momentan zumindest noch einigermaßen gesund und leistungsfähig ist. Da ist aber dann das nächste Problem, wenn jetzt jeder kauft sich einen Malli oder jeder will einen Herder haben oder irgendwas, dann reagieren die Züchter ja auch anders. Dann habe ich mehr Nachfrage, das heißt, ich muss auch mehr Hunde produzieren. Und Masse ist ja nicht immer gleich Klasse. Und dann will natürlich auch jeder Familienvater oder Familienmutter oder jede Familie sagt, oh, schau mal, der schaut da richtig schön aus, der ist bestimmt, oh, das ist die intelligenteste Hunderasse der Welt, will ich auch haben. Und dann gibst du so einen Malli in der Familie und der dreht natürlich völlig durch, weil der nicht ausgelastet ist. So, was machen die Züchter dann? Sage ich, ich muss einen Malli züchten, der familientauglich ist. Also nicht, dass die nicht familientauglich wären, aber der halt wenig Trieb hat, der wenig Beutetrieb hat, der halt einfach nur schön aussieht. Was passiert dann mit der Zucht wieder? Dann verweichlichen wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dann setze ich quasi die natürlichen Triebe, die der Hund hat, nach unten, damit ihn auch jede Familie und jeder Erstlingshundeführer, sage ich mal, führen kann. Und so finde ich, geht das so ein bisschen die Abwärtsspirale runter, dass ich sage, dass ich eine Rasse, die eigentlich wirklich auch hochleistungssportfähig ist, so runtergezüchtet wird, dass quasi jeder so einen Malli führen kann. Das ist aber, finde ich, ja eigentlich genau der falsche Weg. Weil dann mache ich mir auf Dauer meine Zucht auch wieder kaputt. Und die Zucht sollte ja eigentlich dafür da sein, also gerade auch der Gebrauchshundesport, dass ich sage, ich brauche eine Zuchtselektion für dienstfähige Hunde, ob es jetzt Polizei, Bundeswehr, was auch immer ist. Und irgendwo muss ich ja dann gucken, dass ich mir auch solche gesunden Hunde mit diesen Eigenschaften erhalte und nicht da irgendwie jetzt die Rasse wieder so ein bisschen aufweiche oder ich es jetzt nicht schlechter mache, aber in ihren Eigenschaften doch etwas herabsetze, dass es für jedermann tauglich ist. Das finde ich ist so ein bisschen der falsche Weg an der ganzen Sache.
Ich finde das ganz krass, weil als wir vorher geschrieben haben, haben wir mir so überlegt, okay, welches Thema picken wir uns so ein bisschen raus und was haben wir, ja, ne, also was gab es schon, was habt ihr so für Themen, vor allem auch in eurem Podcast? Und eigentlich könnte man das jetzt eins zu eins unterschreiben und sich die Parallelen anschauen, eben in unserer Welt, in der Dummy-Arbeit eben da auch mit. Der, klar, ne, also auf der einen Seite, wenn ich einen Hund im Sport habe oder in der Arbeit, wie ich eben auch im Familienleben damit umgehe, das war schon mal der eine Clou und der andere war jetzt gerade auch das, was du zu den Rassen gesagt hast. Denn das ist ja im Grunde bei uns aktuell nichts anderes, dass hier auch höher, schneller, weiter und zack, 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 alles muss funktionieren und ich sage mal, die Rassenauswahl sich dann doch auch sehr häufig eher in eine Richtung bewegt und das, was du mit der Zucht hinterhergeschoben hast, im Grunde genau das Gleiche ist, finde ich sehr, sehr spannend. Kann ein jeder mal vielleicht ein bisschen drüber anfangen nachzudenken. Das ist einfach nur etwas, was ich jetzt sehr interessant finde, dass es eben in der einen Sparte genauso aussieht wie in der anderen auch. Man weiß es eben, ne? Form follows function und dass dann eben auch verschiedene Dinge sich ändern, wenn ich Anforderungen habe oder etwas möchte. Ja, und wie geht man dann damit um? Bestenfalls somit, dass man versucht, sich da einen guten Mittelweg rauszufinden und eben das zu erhalten, was möglich ist. Vielleicht natürlich auch den Anspruch hat, gewisse Leistungen zu führen, aber vielleicht nicht jeden Trend unbedingt unterstützt und mitmachen muss, sondern da einfach ein bisschen im Sinne dessen, was ist gut, was ist gesund, was ist für den Mensch und den Hund auch gesund, auch so trainingstechnisch und leistungstechnisch, was kriegen wir gut hin. Und was ich tatsächlich immer so feststelle, dass es einfach natürlich auch unheimlich viele Hunde gibt, die vielleicht jetzt nicht super weit vorne mitlaufen, aber trotzdem eben einfach aufgrund dieser Auslastungsmöglichkeiten, die wir ihnen bieten, einen guten Job machen und hier auch gut funktionieren, guten Job machen. Und das würde mich jetzt noch interessieren, was ist deine Erfahrung? Weswegen es viele Menschen machen, geht es bei vielen eher darum zu sagen, hey, ich will eine gute Zeit mit meinem Hund, ich will, dass der gut was tut, unterwegs ist, ich Spaß habe mit dem, was ich tue, oder ist doch mehr so dieses, hey, ich will da auch vorne auf irgendeiner Prüfung mit dabei sein. Kann man das auch so ein bisschen sagen? Es gibt schon auch viele Menschen, die einfach aufgrund ja, dieses Lebens mit dem Sport das Ganze auch machen oder es mehr so in Richtung Leistung gehen.
Also ich glaube, wie gesagt, auch nur meine persönliche Meinung, ich glaube, dass es vielen so geht wie mir. Die holen sich einen Hund, weil sie sagen, der schaut schön aus. Also ich bin da ja auch nicht frei von Schuld, um Gottes Willen. Würde ich jetzt aber auch nie wieder machen. Gut, die sagen, ich habe mir einen Hund geholt, ich habe, oder vielleicht auch einen Boxer aus der Nothilfe oder wie auch immer man zu einem Hund kommt und merkt dann einfach, man ist da irgendwie an seine Grenzen gestoßen, der Hund muss irgendwas tun. Also kommt man da irgendwie zwangsläufig auf, irgendwann kommt man zwangsläufig am Hundeplatz nicht vorbei am Gebrauchshundesport. Wenn man sich da ein bisschen informiert, da kommt man irgendwie immer drauf. Und irgendwo ist ja doch entweder ein Schäferhundverein, Boxerclub oder was auch immer irgendwo in der Stadt in der Nähe. Also gibt es ja zum Glück noch relativ viele, auch wenn die nicht so gut besucht sind. Ich glaube, dass das ein häufiger Grund ist, warum die Leute zum Sport kommen und da auch so ein bisschen hängen bleiben, weil sie einfach merken, hey, mir taugt das irgendwie, dem Hund taugt es auch. Finde ich geil, das ist vielleicht auch eine coole Gesellschaft da. Die Leute sind vielleicht cool im Verein und man sagt, man hat da so ein bisschen Vereinsleben und geht da abends noch was essen oder ein Bier trinken oder was auch immer. Das ist, glaube ich, ein großer Grund, warum viele Leute beim zum Gebrauchshundesport kommen. Ich glaube, dass die wenigsten tatsächlich sagen, ich hole mir jetzt einen Hund, weil ich oben im Sport mitführen möchte. Also ich glaube, das ist eher so der Fall, wenn du sagst, ich habe mal einen Hund gehabt und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und jetzt gehe ich wirklich auch mal gezielt da drauf und sage, ich suche mir gezielt einen Hund aus einer Linie oder eine bestimmte Rasse, wo ich sage, die habe ich vielleicht schon mal irgendwo gesehen, gefällt mir gut, die Leistung möchte ich haben, optisch ist vielleicht auch ganz passend. Ja, und mit dem Hund möchte ich dann hochführen. Aber ich glaube, es wäre schon etwas arrogant zu sagen, ich kaufe mir jetzt einen Hund, weil ich oben mitführen möchte. Also da muss man schon auch so ein bisschen Selbstreflexion haben und sagen, schaffe ich das überhaupt, bin ich, habe ich das Umfeld dazu, ein familiäres oder auch mein Trainingsumfeld? Und deswegen glaube ich einfach, dass viele Leute dann auch sagen, entweder ich habe einen Hund, den muss ich jetzt irgendwie auslasten oder sagen, hey, ich habe das mal gesehen, vielleicht der Bekannter von mir macht das oder hier vom Handball, vom Fußball jemand, der ist da noch zusätzlich noch im Hundesportverein, gucke ich mir mal an, und dann hole ich mir einen Hund und sage, ich möchte diese Sportart machen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, ich habe schon mal vom Schutzhundesport gehört und jetzt hole ich mir einen Hund, damit ich das machen kann, sondern ich glaube, erst ist immer der Hund da und dann sagt man, irgendwie muss ich den Hund beschäftigen. Gucke ich mich mal um. Ich glaube, dass das so der größte Teil der Sache ist. Und es macht ja auch Spaß. Also ich meine, es ist unglaublich zeitintensiv, gerade im IGP-Sport, wenn man sagt, ich muss irgendwie zweimal die Woche Fährten gehen, ich muss dann noch zweimal die Woche Unterordnung machen und einmal die Woche zum Schutzdienst fahren. Ist schon zeitintensiv. Da braucht man natürlich auch Familie, die sagt, kein Problem, kannst schon mal 4, 5 Tage die Woche abends weg sein, den ganzen Abend. Weil es ist natürlich nicht so, dass das ist wie bei einer Hundeschule, aber dass man sagt, ich habe jetzt meinen Termin am Freitag um 15 Uhr, von 15 bis 16 Uhr bin ich am Platz, da werde ich trainiert und danach gehe ich wieder. Das ist halt im Vereinsleben ein bisschen schwierig. Also da kommst du hin, dann wird dann erstmal Kaffee getrunken, dann ratschen die Leute vielleicht noch eine Stunde oder was und dann du denkst, ey, Männer, wann geht's denn los? Ich habe keine Zeit. Und dann sitzt man da bis abends um 22 Uhr und dann räumt man noch zusammen, macht die Lichter aus und dann fahren alle wieder nach Hause. Das muss man schon auch wollen. Und ich glaube, das ist auch was, was viele Leute abschreckt. Und was ich jetzt auch gemerkt habe in der Hundeschule, dass viele Leute auch kommen und sagen, hey, ich möchte gezielt jetzt nicht nur Hundeschule machen, sondern ich möchte auch einfach mal Schutzdienst, Fährte, Unterordnung mit dir machen. Wo ich sage, kein Problem, weil die einfach sagen, naja, ich habe jetzt nicht die Zeit oder nicht die Lust, mich da den ganzen Samstag da auf dem Hundeplatz zu stellen, zu frieren oder zu schwitzen und zu warten, bis ich dann dran bin. Merke ich jetzt auch mittlerweile gehäuft, dass es, und das spiegelt ja auch wieder das wider, was ich gerade gesagt habe. Das sind viele Leute, die haben sich einen Hund gekauft, vielleicht auch aus einer Nothilfe, und gucken jetzt irgendwie, wie die ihren Hund beschäftigen können, haben aber vielleicht auch nicht die Zeit, das ganze Wochenende jetzt da am Platz rumzuhängen und sagen dann, wenn du das anbietest, dann mache ich das auch einfach so privat mit dir, dann kann ich das machen und danach gehe ich wieder. Auch völlig in Ordnung für mich.
Sehr cool. Also für mich ist es so ein bisschen die Folge der Parallelen tatsächlich und so ein bisschen mal zu schauen, hey, irgendwie bewegen wir uns in der Hundewelt, egal wo wir so unterwegs sind, wenn es um Leistung und Arbeit geht, anscheinend gerade auf ähnlichen Wegen und Pfaden und vielleicht machen wir nur etwas anderes. Sehr, sehr spannend und vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, für diese Eindrücke hierzu und für das, dass du uns hier so ein bisschen mitgenommen hast. Wenn ihr weitere Informationen sucht, dann findet ihr auf jeden Fall ganz viel schon in eurem Podcast, wenn es so Richtung IGP, was ist denn das, worum geht es da? Ihr erläutert da auch so ein bisschen mit Witz eben verschiedene Dinge, die immer so als Wort fallen, wo man vielleicht nicht so wahnsinnig viel mit anfangen kann. Also um da auch mal so ein bisschen reinzukommen, IGP im Kopf, euer Podcast, wo man dann mal ein bisschen was finden und hören kann und natürlich auch deine Hundeschule, die wir hier drunter nochmal mit verlinken, wenn man da entsprechend auch mal in die Richtung schauen und hören möchte und sich hier entsprechend deinen Angeboten einmal widmen mag, dann wird man hier auf jeden Fall fündig und in diesem Sinne sage ich dir ganz herzlichen Dank, Dominik, wünsche dir weiterhin viel Spaß, viel Erfolg mit den Hunden Hoffe dann, dass das so für dich weiterläuft, wie ja, frisch dann auch gestartet, dass sich hier auch entsprechend natürlich noch viel für dich ergeben mag. Und ja, vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung und an alle, die zugehört haben. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, mir zugehört habt, was ich so zu sagen habe. Und ja, meine Bitte an euch, beschäftigt eure Hunde, beschäftigt euch mit euren Hunden und bleibt auf jeden Fall immer fair zu euren Hunden und habt einfach Spaß. In diesem Sinne, bis bald.
Gutes Ende, danke dir.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.